Zu der Zeit, als sich der Kommunismus in Russland verbreitete, wurde ein Diskussionsabend abgehalten, wobei ein Atheist den Glauben an Gott lächerlich machte und die Bibel als ein veraltetes Buch bezeichnete. Es gab auch Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach langem Warten kam schließlich ein Bauer nach vorne. Er holte einen Apfel aus der Tasche, schälte ihn und begann ihn zu essen. Der Redner wurde ungeduldig und forderte den Bauern auf, sich zu äußern. Als dieser den Apfel aufgegessen hatte, begann er: »Mein Herr, wissen Sie, wie dieser Apfel geschmeckt hat?« »Natürlich nicht«, sagt der Atheist. »Sie haben ihn gekostet, nicht ich.« »Genau«, sagte der Bauer, »genauso ist es mit der Bibel. In der Bibel steht: Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Man kann einen Apfel in Stücke schneiden, ja in alle seine Einzelteile zerlegen und doch nicht wissen, wie er schmeckt. Man muss ihn essen. So muss man die Bibel mit einem betenden Herzen lesen, und dann offenbart Gott dem Lesenden durch sein Wort, dass er, der Gott der Bibel, wirklich Gott ist, dass Jesus Christus für Sünder gekommen und das Heil eine Wirklichkeit ist.
Ich sollte mich ein wenig vorstellen. Ich freue mich, heute Nachmittag hier in Versmold zu sein. Sind wir wirklich in Versmold oder sind wir außerhalb? Außerhalb. Ich komme aus Kanada. Die Vorfahren kamen aus, nun, das kann man erraten, nicht wahr? Ich gehöre, meine Frau und ich, unsere Familie, wir gehören zum reisenden Volk. Als ich in Hamburg in der Gemeinde der Sintis sprach, habe ich mich vorgestellt und erzählt aus meiner Vergangenheit. Und dann erzählte die Schwester, die mich dorthin gebracht hatte, ich hatte nämlich Dienst in einer anderen Gemeinde und sie hatte mich für diesen Abend dorthin gebracht. Sie erzählte, die Zigeunerin neben ihr hatte sie gefragt: Ist er einer von uns? Ja. Nun, in einem gewissen Sinne ja, aber das Reisen ist für meine Zuhörer hier heute Nachmittag, denke ich, nichts Neues. Wir gehören nämlich zum reisenden Volk, seit wir in der Reformationszeit eben verfolgt wurden. Aus verschiedenen Gründen sind diese Menschen dann weitergezogen. Sie zogen aus der Schweiz nach Frankreich, nach Deutschland, nach Österreich, in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Sie kamen nach Holland. Von dort ging die Botschaft weiter in den Osten. Man musste immer wieder flüchten. Manchmal wurde man eingeladen als tüchtiger Beiträger einer Kulturgesellschaft. Aber immer wieder ging es weiter. Meine Vorfahren zogen dann auch weiter aus der Danziger Gegend nach Südrussland bzw. in die Ukraine. Aber sie blieben nicht lange dort. Im 19. Jahrhundert bereits zogen sie weiter in die USA und von dort nach Kanada. Diese Geschichte trifft mehr oder weniger zu für beide meiner Großeltern, väterlicher sowie mütterlicherseits. Bei meiner Frau war es nicht viel anders. Dann haben wir den Ruf gehört, dem Herrn in einem anderen Land zu dienen. Wir sind in Kanada aufgewachsen, haben dort den Herrn gefunden, haben dort Gemeinschaft gehabt, in zunächst deutschsprachigen Gemeinden, aber das hat sich dann mit der Zeit geändert. Und so wie im Osten vieles dann mit der Zeit russisch wurde, so wurde bei uns vieles dann englisch. Aber wir haben die deutsche Sprache nicht ganz verlernt und mussten uns dann gerufen, nach Europa hier den Dienst zu tun. Zunächst wohnten wir in Holland und haben dort die holländische Sprache gelernt, beziehungsweise besser gelernt. Ich hatte schon bereits begonnen, Holländisch zu lernen. Dort blieben wir nicht lange. Wir zogen dann weiter nach Deutschland, von wo aus wie ich einen Ruf bekommen hatte, dort mitzuhelfen. Dort wohnten wir mehrere Jahre, die unterbrochen wurden von Besuchen nach Kanada, aber wir kamen dann immer wieder zurück. 1970 zogen wir in die Schweiz, folgten einem Ruf dorthin. 1971 kam ich an die neu gegründete Freie Evangelisch-Theologische Akademie, wo ich dann als Professor für Dogmatik diente. Ich war dort 10 Jahre etwa und dann waren wir wieder einige Zeit in Kanada, aber dann wollte ich mehr in den Gemeinden sein. Ich meinte, dort gehört das Lehren, nicht nur die Lehre, sondern das Lehren hin. Und in der Gemeinde sollten die Reichgottesarbeiter entstehen. Dort, wo Reichgottesarbeit geschieht, dort soll auch der Nachwuchs aufkommen. Mit der Zeit bekam ich sehr viele Einladungen. Das entstand wohl durch Studenten, als ich in Gießen Vorlesungen hielt. Die kamen aus Russlands deutschen Gemeinden und die Einladungen dieser Kreise nahmen immer mehr zu, sodass fast mein ganzer Dienst dort dann mit der Zeit getan wurde. 1999 waren wir genötigt, umzuziehen, und wir meinten, das war der Zeitpunkt, wo wir zurück nach Kanada ziehen sollten. Meine Frau hat dann ihre Mutter betreut, genau bis auf den Tag 3 Jahre lang. Wir durften dann besseren Kontakt mit unseren Kindern und Enkelkindern aufnehmen. Aber immer wieder zog es uns hierhin und jedes Jahr habe ich dann hier eine Reise unternommen und den Dienst hier fortgesetzt. Und das haben wir auch jetzt in diesem Jahr getan. In diesem Jahr war es im Sommer, weil ich eine Einladung zu einer Konferenz hatte im Süden Deutschlands. Im vorigen Herbst hatte ich das große Vorrecht, in der Bruderschaft auf einem Seminar zu dienen, an dem wohl etwa 300 Brüder teilnahmen. Das war in Schieder. Und es kann sein, dass einige Brüder von hier aus uns dort getroffen haben, möglicherweise auch in Halle, wo ich dann anschließend einen Dienst hatte, bevor wir wieder zurückreisten. So viel zu meiner Person. Ich verdanke es meinen Eltern und der Gemeinde, zu der sie gehörten, dass ich das Evangelium früh gehört habe und dass ich schon früh den Herrn Jesus fand als meinen persönlichen Heiland. Ich wünschte, das wäre mit etwa 7 oder 8 Jahren geschehen. Denn damals verspürte ich das Wehen des Geistes ganz besonders. Es war ein Missionar aus China da und erzählte uns von seinem Erleben und diente mit dem Wort. Und ich wünschte so sehr, dass jemand mich ansprechen würde. Aber es war niemand, ich weiß nicht warum nicht. Vielleicht war es nicht Brauch, vielleicht genierte man sich. Aber ich hätte es so gern gehabt, wenn jemand mich angesprochen hätte. Und da habe ich gelernt, man sollte bereit sein, auf den anderen zuzugehen und zu fragen, wie steht es zwischen dir und dem Herrn Jesus? Ich möchte Mut machen dazu, auch Kinder anzusprechen. Kinder verstehen viel mehr, als wir meinen. Und sie sind durchaus fähig, den Herrn Jesus anzunehmen und ganze Kinder Gottes zu werden, nicht nur halbe. Unsere eigenen Kinder haben den Herrn sehr früh gefunden und dafür sind wir sehr dankbar. Aber das verdanke ich in starkem Maße meiner Frau, die eine große Bürde für ihr Seelenheil hatte. Ich fand den Herrn mit 12 Jahren dann, nach einer Zeit großer Dunkelheit, in der ich umherirrte, bis ich einfach eines Abends, wir wohnten auf einem Bauernhof, während meiner Aufgaben dort mich hinter einem Hühnerstall niederkniete im Schnee und den Herrn um Gnade bat. Und er hat mein Gebet erhört, ein ganz einfaches Gebet. Wir machten die Arbeit fertig, ich half meinem Vater, wir gingen wieder hinein ins Haus und dann habe ich meinen Eltern erzählt, was ich gemacht hatte und habe ihnen die Frage gestellt, bin ich jetzt ein Kind Gottes? Sie waren sehr weise. Sie wollten mir glauben, aber sie konnten ja nicht wissen, was eigentlich geschehen war. Niemand von uns, auch nicht in der eigenen Familie, auch nicht in den engsten Beziehungen, kann in das Herz eines anderen hineinschauen. Sie gaben mir aber einen sehr guten Rat. Und diesen Rat möchte ich einem jeden jungen Christen geben. Sie sagten, du hast ein neues Testament. Suche dir in der Bibel einen Bibelvers. Und auf den kannst du deinen Glauben an Jesus dann gründen. So ungefähr haben sie gesprochen. Das war eine ungeheure Aufgabe für einen 12-Jährigen. Ich hatte ein neues Testament geschenkt bekommen, aber ich kannte mich nicht aus. Und jetzt habe ich geblättert und geblättert, bis ich einen Vers fand. Er war fett gedruckt, wie es in den alten Lutherbibeln Gewohnheit war. Und dieser Vers, mit dem habe ich dann einige Zeit gerungen. Matthäus 21, Vers 22. Alles, was ihr bitten werdet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Die Logik wollte mir nicht ganz eingehen. Aber der Vers führte mich zum Glauben. Ich hatte zu vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Und ich wurde froh im Herrn. Ich denke, es waren 2 Tage später, kam mein Bruder zum Glauben. Ich freue mich, dass wir dann mit der Zeit alle 5 Brüder den Herrn Jesus kennengelernt hatten. Nun, der Herr hat mich dann früh in den Dienst gerufen, Möglichkeiten zum Dienst gegeben. Und auch darüber freue ich mich. Und ich freue mich, dass der Herr uns Gesundheit gibt, dass dieser Dienst fortgesetzt werden kann. Die Heilige Schrift ist ein heiliges Buch, ein wunderbares Buch. Sie ist das kostbarste Buch. Mit diesem Buch können wir durchs Leben gehen, wie mit einem Kompass. Und er kann uns wirklich den Weg zeigen, dieser Kompass, dieser himmlische. Man erzählt uns von einem Schiffbruch. Irgendwo im Pazifik war es wohl geschehen. Und die Matrosen, die Mannschaft musste das Schiff verlassen. Und sie nahmen wohl einiges mit, hatten wohl auch ein Boot. Aber mit einmal merkte der ein Matrose, es fehlt etwas. Und es gelang ihm noch auf das Schiff zurückzugehen und etwas zu retten. Und man fragte sich natürlich, was war das? Es fiel ihm ein, sie brauchten einen Kompass auf hoher See, wenn sie irgendwo hinkommen wollten. Und diesen Kompass hatte noch gerettet, den Schiffskompass. So ist es mit der Heiligen Schrift. Diesen Kompass dürfen wir nicht, können wir nicht entbehren. Als Grundlage für meine Gedanken, die ich weiter zum Ausdruck bringen möchte, will ich aus dem Hebräerbrief einige Verse lesen, und zwar aus dem letzten Kapitel, Hebräer Kapitel 13. Dort sind es die Verse 7 bis 9. Denkt an eure Leitenden, die, welche euch das Wort Gottes sagten. Wenn wir die Schrift lesen, dann wollen wir nicht gleich vergessen, was wir gelesen haben. Das ist unsere Not, dass wir zwar lesen, aber nicht immer behalten. Das passiert mir auch. In diesem Fall wollen wir diesen ersten Satz nicht vergessen, wenn wir jetzt weiterlesen. Er lautet noch einmal, denkt an eure Leitenden, die, welche euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt nach deren Glauben. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Denn gut ist es, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, in denen kein Nutzen lag für die, die so umgingen. Wo liegt der Nutzen? Wo kommt uns Gnade entgegen? Gnade ist die Liebe Gottes als Hilfe für uns. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben. Die Jugend sang, die Schrift sei eine Quelle der Lehre. Es ist sehr gut, wenn wir das richtig aussprechen. Nicht eine Quelle der Lehre. Sie ist voll von Gütigkeit. Kein leeres, wertloses Buch. Sie ist die Quelle wahrer Lehre über Gott und alles, was mit Gott zu tun hat. Und das ist die ganze Schöpfung. So umfangreich und so wichtig ist die Heilige Schrift. Lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Die Geschwister, an die dieser Brief zuerst gerichtet ist, die kennen eine bekannte Lehre. Sie ist ihnen bekannt. Das Wort Gottes. Vers 7. Das Wort Gottes, das die Leiter, die Leitenden in ihren Gemeinden, oder vielleicht war es nur eine Gemeinde, weitergegeben hatte. Diese Leitenden hatten Wort Gottes gesagt. Und wo Wort Gottes gesagt wird, da ist Lehre und dort ist keine Lehre und dort ist Nutzen, dort ist Wert, dort ist Gutes. Davon spricht der Schreiber auch. Er gebraucht hier mehrere Ausdrücke und macht deutlich, wie wichtig, wie wertvoll, wie gut, wie nützlich, wie förderlich das Wort Gottes ist, die Heilige Schrift. Es ist schön, dass wir uns mit diesem Buch befassen und dass wir uns einmal Zeit nehmen, gerade dieses Buch als heilige, göttliche Schrift uns damit befassen. Nun, wo liegt denn der Wert dieser Bibel? Der eigentliche Wert liegt darin, dass die Bibel uns eine andere und neue Welt öffnet. So wie wir auf die Welt kommen, kommen wir auf diese sichtbare irdische Welt. Und die lernen wir mit der Zeit mehr und mehr kennen. Wir tasten uns umher, wir fühlen, spüren, nehmen etwas in den Mund. Wir wollen unsere Umwelt kennenlernen. Wohl dem Kind, das dann aber sehr früh buchstabiert bekommt aus der Bibel, was es um eine andere Welt ist. Und da wird das Gewissen geweckt, das dem Kind mitgegeben worden ist. Da kann der Heilige Geist tätig werden und es kann ihm diese neue Welt mehr und mehr aufgehen. Es lernt die andere Welt kennen. Manches in dieser anderen Welt ist sehr ähnlich wie die Gestalt dieser Welt. Anderes ist wieder ganz anders. Die Bibel öffnet uns die Augen für diese andere Welt und darin liegt ihr Wert. Deshalb gibt uns auch die Heilige Schrift Auskünfte, die wir sonst in anderen Büchern oder bei anderen Quellen nie erfahren könnten. Nur die Bibel gibt uns diese Information. Und diese Information ist recht vielseitig. und wollten wir darüber sprechen, dann müssten wir wohl die ganze Bibel jetzt lesen, vorlesen. Vielleicht würde es sich auch lohnen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern würde. Wir müssten wohl immer wieder zusammenkommen. Aber es wäre keine schlechte Sache, wenn wir uns mehr Zeit in den Zusammenkünften nehmen würden, um einfach die Bibel vorzulesen. Ich hatte einen Wohlbekannten. Er verkehrte in der Gemeinde, in der mein Vater Leitender war. Ich war nicht mehr dort. Mein Vater erzählte mir davon. Er war Missionar gewesen, aber er fand es schwer mit dem Studium. Er kam nach Hause aus einem mir nicht bekannten Grund und wollte weiter studieren, aber er tat sich sehr schwer mit dem Studium. Und er hatte eine Aufgabe zu schreiben und sein Professor genehmigte es ihm auf seine Bitte hin, dass er den ersten Petrusbrief, über den er wohl eine Arbeit zu schreiben hatte, dass er ihn einfach auswendig lernen würde. Nun, der Professor war sehr gnädig. Das durfte er tun. Mein Vater erzählte, dass er einmal, als er zu predigen hatte, anstatt eine Predigt zu halten, wie wir es gewohnt sind, den ersten Petrusbrief hergesagt hat. Er hat zwischendurch Pausen gemacht, man hat wohl ein Lied gesungen oder gehört, und er machte weiter, die ganzen 5 Kapitel. Mein Vater sagte, das war eindrücklich, nur einmal Wort Gottes zu hören. Wunderbar. Wir können nicht auf die Bibel verzichten. Wir verzichten auf das Wesentlichste im Leben. Und wenn die Bibel verdrängt wird, aus Kirchen, aus Familien, aus Schulen, aus einem Land, dann wird Lebenswichtiges verdrängt. Und unweigerlich kann dann der Raum nur mit dem Tod gefüllt werden. Denn mit der Schrift kommt das Leben. Jesus sagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Davon lebt der Mensch. Nicht von Brot allein, auch nicht von Eis oder anderen Süßigkeiten. Ein naher Freund von uns hatte einen Vortrag zu halten in einem intellektuellen Kreis, und das war etwa 1973. Und er betitelte seinen Vortrag, der Mensch lebt nicht vom Öl allein. Das war die Ölkrise zu jener Zeit. Auch nicht davon lebt man. Aber der Mensch lebt und lebt wirklich vom Wort Gottes. Und zwar von jedem Wort. Auch aus 1. Chronik, den ersten 10 Kapiteln. Wenn ihr nicht wisst, was da steht, dann habt ihr jetzt eine Hausaufgabe. Und wenn ihr nicht einschlafen wollt, während ich spreche, denn manchmal spreche ich sehr sanft und die Menschen können sehr schön einschlafen, dann nimm einfach eine Bibel zur Hand und lies diese ersten 10 Kapitel, wenn du willst. Vielleicht schläfst du dann besser ein. Da sind lauter Namen. Aber man lebt auch von diesen. Es hat ein Volk gegeben, das sehr beeindruckt war, als es das Neue Testament bekam, oder ein Teil davon, und begann zu lesen. Dies ist das Schriftstück, das Buch der Herkunft des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Abraham bekam einen Sohn, Isaac. Isaac bekam einen Sohn, Jakob. Und so beeindruckt waren diese Leute, dass sie an Jesus Christus glaubten. Denn das war gerade in ihrem Volk so wertvoll, dass man in Erinnerung behielt, wo man herkam. Mit solchen konnten sie etwas anfangen. Das war ihr Leben, das gehörte dazu. Für uns ist es auch manchmal wichtig, aber nicht so wichtig offenbar wie für dieses Volk. Also, hier in dieser Gemeinde wurde das Wort Gottes wichtig gemacht. Und der Schreiber erinnert sie daran, an diesen Wert. Die Heilige Schrift gibt uns Geschichte. Geschichte über so vieles. Und auf diese Geschichte können wir nicht verzichten. Sie liefert uns Geschichte, die wir sonst nirgendswo bekämen, wie ich schon sagte. Zum Beispiel über die Entstehung der Welt. Darüber erfährt man sonst nirgends etwas Zuverlässiges. Aber in der Schrift erfahren wir, wie die Welt entstand. Und wenn wir dieser Schrift Glauben schenken, dann fahren wir in der Naturforschung am besten. Wussten Sie zum Beispiel, dass als in der Geschichte der Menschen nach der Reformation, nein, das war wohl noch vor der Reformationszeit, aber als das Wort Gottes in den westlichen europäischen Ländern neu aufs Podest gestellt wurde, mehr durchdrang im Volk, dass dann das Denken animiert wurde und die Wissenschaftszeit begann. Es kam durch das Wort Gottes. Wie entstanden Krankenhäuser, Wohltätigkeitswerke? Durch das Wort Gottes. Wie gesundet eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Volk? Durch das Wort Gottes. Das ist Geschichte. Das sollten Geschichtsschreiber sich einmal hinter die Ohren schreiben, nicht nur auf Papier, aber dort ganz bestimmt, sodass die nachkommende Generation es nachlesen kann. Die Schrift erzählt uns über die Entstehung des Bösen, und das ist höchst wertvoll. Wenn wir das nicht wissen, wie das Böse entstand, kommen wir nicht zurecht mit den Problemen dieser Welt, mit dem vielen Üblen, das vorhanden ist. Wir sind nicht der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Wir wissen um den Sinn des Bösen und des Leidens. Auch die haben einen Sinn, einen Zusammenhang. Sinn heißt einen bedeutungsvollen Zusammenhang. Dies gehört dahin, das gehört zusammen mit dem. Und wenn ich das merke, dann sehe ich einen Sinn in dieser Angelegenheit. Das Böse ist sinnlos, wenn man die Bibel nicht kennt. Wenn man sie aber kennt, dann kann man das Böse einordnen. Das gehört dahin, nicht dahin und so weiter. Es war nicht immer da, es begann dann und es wird aufhören. So erzählt uns die Bibel auch über dieses Gebiet im Leben. Und die Bibel erzählt uns, wie ein Mensch mit den Problemen dieser Welt versucht, fertig zu werden. Hiob zum Beispiel. Dort ist die Erzählung von einem Satan, von dem die Bibel schon ganz am Anfang zu berichten wusste. Mit ihm beginnt die Geschichte des Bösen in der Menschheit. Und jetzt, wir wissen nicht, wer das Buch geschrieben hat. Ist es ein eigenartiges Buch, das Buch Hiob? Wer war dabei, als Kapitel 1 geschrieben werden konnte? Wer war dabei von Menschen, als im göttlichen Raum ein Rat gehalten wurde, als dort Gott sich mit Boten traf, die ihm dienten, und auch sein Feind dort erschien? Wie wissen wir das? Das hat Gott irgendeinem Menschen geoffenbart, einem Propheten, und er hat's festgehalten, schriftlich. Das Buch Hiob ist ein Buch, das wir auf keinen Fall missen möchten. Aber jetzt stellen wir uns einmal vor, Hiob war auch nicht dabei. Und dann lesen wir, wie es ihm ergeht. Und von seiner Sichtweite, von seiner Perspektive, geschehen Naturereignisse, Katastrophen. Die Feinde kommen aus einem anderen Land hinein und zerstören dort. und er weiß sich nicht Rat. Aber an einem hält er fest. An seinen Glauben an Gott. An ihn hält er sich fest. Was immer geschehen mag, und wenn seine ganze Familie weggerafft wird, auch seine Frau verlässt ihn in einem gewissen Sinne. Sie sagt, verlasse Gott. Er hat also niemanden mehr. Die einzig noch Überlebende seiner Familie kann ihn nicht trösten. Da kommen drei Freunde aus der Ferne und wollen ihn trösten. Auch das ist kein Trost. Stellen wir uns vor, er ist bitter, ganz alleine. Und Gott meldet sich nicht. Kein Zeichen. Der Vorhang zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit bewegt sich nirgends. Wo ist Gott? Hier oder dort? Kein Zeichen. Nichts. Wir, die Leser, kennen den Hintergrund. Wir wissen, was geschehen ist. Und wir können ganz gelassen das Buch lesen. Vielleicht wird es aber dadurch schwerer, uns in die Lage eines Hiob zu versetzen. Aber wenn so etwas uns einmal trifft, dann kann es kommen, dass wir ganz vergessen vom Hiob-Buch und wir in diese Perspektive hineinversetzt werden. Warum, warum, warum? Nur noch dieses eine Wort. Wohl dem, der dann in guten Tagen eine freundschaftliche Beziehung mit seinem Schöpfer aufgebaut hatte. Das hatte Hiob. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Eine sehr wertvolle Geschichte. Sie hilft uns und nur die Schrift liefert uns so etwas. Also, die Schrift berichtet uns auch über Geheimnisvolle, über das geheimnisvolle und geplagte Volk Israel. Ein sonderbares Volk. Man hat gesagt, der Jude steht am Grab eines jeden seiner Verfolger. Er überlebt ihn. Sonderbar. Der Jude. Da fragt ein König, ein Kaiser Deutschlands, nach einem Beweis, einem Gottesbeweis. Und einer seiner Männer antwortet, der Jude. Mit einem Wort, ein Gottesbeweis. Aber dieses Volk hat Sonderbares erlebt, Unerklärliches. Und von der Perspektive des Juden ist es unverständlich, wenn er sich nicht zurechtkennt in der Bibel. Und das können viele Juden nicht. Sie kennen sich nicht zurecht in der Bibel. Wir haben mit solchen gesprochen. Ich war erstaunt über ihre Unkenntnis, ihre eigenen Schriften. Aber wir lernen dort sehr viel über dieses Volk, wenn wir die Bibel lesen. Wir lernen über Jesus Christus, über den man heute schweigen möchte. Aber wir lernen dort über seine Bedeutung. Wir lernen über die ersten Christen. Über die erfährt man nicht Genaues in anderen Büchern. Späteres schon, aber nicht von den ersten Christen. Zweitens, welchen Wert hat die Schrift? Nicht nur gibt die Schrift Auskunft über die Vergangenheit und Gegenwart unserer menschlichen Geschichte und vielem anderen, sondern sie lässt uns auch nicht in Dunkel über die Zukunft. Die alttestamentlichen Propheten wissen, nicht nur von Gegenwärtigem oder Vergangenem zu erzählen, das gehört auch zur Prophetie, aber sie wissen auch Künftiges zu berichten. Und Gott sagt, lässt sein Volk sagen, darin liegt ein Beweis, dass er da ist und helfen kann. Das soll seinem Volk Mut machen. Und wenn es dann eintrifft, dann soll es vertieftes Vertrauen in seinen Gott bekommen. Jesus selbst hat uns viel über die Zukunft, über den Himmel erzählt. Und es ist verlässlich. Und dann kennen wir auch die Offenbarung, die der Apostel Johannes hat aufgeschrieben für uns. Wir sind also informiert. Wir wissen, wo der Wagen der Geschichte hinrollt. Wir wissen, wie es mit der Gemeinde ausgehen wird. Sie wird als Sieger dastehen am Ende. Und das ist herrlich, das ist tröstend für uns. Wir sind da nicht der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Drittens, die Bibel zeigt uns, wie man in der menschlichen Gesellschaft leben kann. Wie Menschen miteinander auskommen können. Sie erzählt uns vom Geheimnis gesunder Gesellschaft, der Zelle der Familie, die zerstört wird von Menschen, die die Bibel nicht kennen. Und sie wissen nicht, dass sie dabei die Gesellschaft selbst zerstören, denn diese Zelle ist der wesentliche, das wesentliche Komponent der menschlichen Gesellschaft. Die Bibel erzählt uns, wie die Familie entsteht, was Ehe ist, warum sie, wieso sie da ist, was es um Kinder ist und das Zusammenleben von Kindern mit Eltern und so weiter. Und man höre und staune, die Bibel erzählt uns sogar so einfache Dinge, wie es mit der Mahlzeit ist. Auch diese wird zerstört. Jeder isst alleine. Jeder geht alleine zum Kühlschrank. Jeder läuft alleine mit einem Trank in der Hand herum. Ob das der Flughafen ist, der Bahnhof oder einfach die Straße im Dorf oder in der Stadt. Wir sind vereinsamt. Wir kennen nicht mehr die Gemeinschaft. Viele Menschen kennen nicht mehr diese Gemeinschaft. Die Mahlzeit ist eine so wichtige Zeit, ein wichtiger Komponent für das Familienleben. Und die sollte bewahrt bleiben, die Familienmahlzeit. Man isst nicht alleine. Man fängt auch nicht alleine einfach an zu essen, sondern man spricht vom Brechen des Brotes. Brotbrechen ist nicht Abendmahl, auch nicht in der Apostelgeschichte 2. Brotbrechen ist der Beginn einer Mahlzeit und so ein Stichwort für Mahlzeit geworden. Der Ranghöchste zu jener Zeit, auf den schaute man, niemand begann zu essen, egal wie viel Hunger er hatte. Man wartete auf den Ranghöchsten, in der Familie war das der Vater oder der Großvater. In der Gesellschaft Jesu war es er, der Meister, der Lehrer. Und wenn er gen Himmel schaut und dankt und Gott lobt für die Mahlzeit und dann das Brot nimmt und bricht, dann ist das Signal gegeben, jetzt dürfen die anderen anfangen zu essen. Das ist Form, das ist Sitte, das ist Struktur, die der Gesellschaft Sinn gibt. Um dass sich dann andere Elemente, sinnvolle Elemente einer Kultur, einer Gesellschaft sammeln können. Die Mahlzeit ist ein sehr wesentlicher Bestandteil menschlichen Lebens. Die Gemeinschaftsmahlzeit. Davon erzählt uns die Bibel. Sie sagt uns über die 10 Gebote, das Fundament einer Gesellschaft. Viele, viele Jahre hindurch waren die 10 Gebote die Grundlage von führenden Völkern dieser Erde. Und wo Missionare kamen und die 10 Gebote mitnahmen, dort konnte ganz neu in einem Volk gesunde Gesellschaft entstehen. Heute wird dieses Fundament abgebaut. Und der Psalmist ruft, wenn die Fundamente angerissen werden und abgebaut werden, was soll dann? Was soll man dann machen? Wohin geht's dann? Dann kommt der Tod. Und diesen erleben wir. Die Bibel erzählt uns auch über die Musik. Ein wesentlicher Bestandteil gesunder Kultur. Heute ist die Musik dem Sozialismus, dem Radikalen verfallen. Das heißt, alles ist gleich wert. und somit oder gleichgültig und somit gleichgültig geworden. Jeder Ton hat denselben Wert, sagt man, jede Lautstärke denselben Wert. Das ist Sozialismus der Werte, der Kultur. Den kannte man im Osten noch nicht. Der hat sich hier im Westen entwickelt. Durch zum großen Teil gottlose Juden aus dem Volk Gottes, die das Evangelium nicht kannten, die ganz auf der Seite der Heiligen Schrift standen, dort entwickelte sich eine solche Philosophie. Und viele Christen sind dieser Philosophie verfallen. Aber was sagt die Schrift? Paulus sagt in 1. Korinther 14, jeder Ton hat seinen Wert. Die Dominante hat ihren Wert. Die Sekunda hat ihren Wert. Die Quarte ihren Wert. Und jeder dieser Töne zusammengenommen hat einen ganz besonderen Einfluss auf unser Gemüt. Daraus entsteht Musik, die aufbaut oder niederreißt. Je nachdem wir diese Töne gebrauchen. Jemand, ein sehr Unwissender, schrieb ein Buch, Der Streit um Töne, und sagt, jede Art von Musik ist von Gott, weil Musik von Gott ist. Er hätte seine Aufgaben machen sollen, die hat er versäumt. Die Bausteine sind von Gott, aber die Bauten sind von Menschen. Gott hat eine Welt geschaffen mit Bausteinen, mit Bäumen und so weiter. Und wir kippen diese um und machen daraus Bretter und bauen Häuser und holen uns Sand und Kies und so weiter und mischen Zement. Und so entsteht ein Haus aus den Bausteinen, die Gott geschaffen hat. Aber wir bauen, nicht er. Und wir können ein Wirtshaus bauen oder wir können ein Gemeindehaus bauen. Eine Schule oder ein Bohlenzimmer. Wollen wir bauen oder wollen wir niederreißen? Jede Musik hat ihre besondere Bedeutung. Jeder Ton, jedes Maß an Lautstärke hat seine besondere Bedeutung. Als Elisa prophezeien soll, ruft er sich einen Musiker, der soll für ihn spielen. Warum? Aus demselben Grund, weshalb wir am Anfang eines Gottesdienstes Musik haben, singen auch mit Instrument, damit wir eingestimmt werden. Diese Musik hat einen geheimnisvollen Einfluss auf unser Inneres, ohne Worte. Sie ist eine Sprache für sich. Und diese Sprache sollten wir kennenlernen und schätzen lernen. Und Elisa wird geprägt von dieser Musik und eingestimmt. Und jetzt ist er frei zum Denken und zum Empfangen. Der Geist Gottes kann ihm jetzt himmlische Botschaft geben, weil er in einer anderen Verfassung ist. Das war gesunde Musik, die dazu beigetragen hatte. Saul steht unter dem Einfluss eines bösen Geistes. David unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Wenn er spielt, kann der böse Geist bei Saul überwunden werden. Durch die Töne, die er von der Harfe hervorruft. Ein wesentlicher Teil, von dem die Bibel uns eine Menge zu sagen weiß. Viertens. Die Bibel zeigt uns, wie man zu Gott kommt und wie man mit ihm lebt. Sie spricht von seiner Heiligkeit und seiner Liebe. Und das sind die Grundeigenschaften seines Charakters. Zwei Pole, Heiligkeit, Liebe, Ernst, Gnade. Bei uns Menschen tragen sie dazu bei, dass wir auseinandergerissen werden. Wir verstehen nicht, Ernst mit Gnade und Barmherzigkeit zu versöhnen. Gott kann das. Am Kreuz offenbart sich sowohl die Heiligkeit als die unendliche Liebe Gottes. Die Bibel erzählt uns davon. Ein Geheimnis. Aber wir, die wir zum Kreuz gekommen sind, verstehen das. Und wir werden davon geprägt. Und wir erfahren, wo Heiligkeit nicht Liebe kennt, da verliert sie ihre Bedeutung und ist nicht mehr Heiligkeit. Und wo Liebe aufhört, heilig zu sein, da ist sie nicht mehr Liebe. Gott gibt uns in seinem Wort Licht über diese Dinge. Die Bibel berichtet von Gericht und Gnade, vom göttlichen Hirten, der sein Leben für die Seinen gab und wie er sie heute noch versorgt. Wie er Menschen zu sich ruft, weil er sie nicht den Nöten dieser Welt ausgeliefert sein sehen kann. Gott erbarmt sich. Die Bibel erzählt uns, dass Gott ein Gott ist, der sich unserer erbarmt. Er kann die Not nicht mit ansehen. Seine Augen sind dafür viel zu heilig. Jesus sagt, der Mensch lebt, wenn Gott spricht. Denn Gott ist barmherzig und seine Worte spenden Leben. Sie spenden Vergebung, damit man leben kann. Wie die Schrift uns die Heilsbotschaft in erfreulicher Deutlichkeit bringt, zeigen uns zum Beispiel alttestamentliche Stellen. Ich erinnere an drei Psalmen in der Reihenfolge, wie wir sie in der Bibel haben. 22, 23, 24. Ein Buch in sich gleichsam. Die Geschichte unseres Herrn Jesu. Psalm 22, sein Kreuz. Und da beginnt unsere Geschichte mit ihm. Psalm 23, der Weg mit dem gekreuzigten und auferstandenen Hirten, der sein Leben für die Schafe bereits gegeben hat, der uns dann in die ewigen Hütten führt und wir werden sein bei ihm alle Zeit. Wie dieser Weg aussieht, wird dort in kurzen, wunderbaren Zügen geschrieben und gesungen. Und dann 24. Wenn es dann in die ewigen Hütten eingeht, das erzählt dann Psalm 24. Und wer dort eingeht, eine herrliche Geschichte des Herrn Jesu mit seinem Volk. Oder wir können die Propheten einsehen. Jesaja 53 und 54. Jesaja 53 beginnt am Ende von 52. Das macht uns Luther deutlich in seiner Übersetzung. Dort haben wir die Geschichte des Knechtes des Herrn. Und einen solchen gab es nur einen. Der Knecht des Herrn. Er war so verwundet, so mitgenommen, sagt Jesaja von Gott her, dass man bei ihm, in ihm nicht mehr die Züge eines Menschen erkannte. Wir dürfen wohl annehmen, dass dazu nicht nur die leiblichen Leiden beitrugen, sondern die Not, die er litt, als er durch die Hölle ging während der 3 Stunden. Nicht als er gestorben war, am Kreuz hat er unsere Hölle gekostet. Und das wird sich bemerkbar gemacht haben an seinen Zügen. Also, das erzählt uns Jesaja 53, wie und warum er litt und was der Ausgang ist dieses Leidens am Schluss des Kapitels. Er wird Samen haben. Das heißt, er wird aufstehen aus dem Tode und wird es erleben, dass er ein Volk als Ernte seines Leidens bekommt. Und dann 54, das ist wieder das Evangelium, 53 die Evangelien, 54 die weitere Geschichte. Dies ist das Los der Knechte des Herrn, Ende Kapitel 54. Da haben wir unsere Geschichte und dort die Verheißung, es mögen Berge weichen und so weiter, aber meine Gnade, meine Barmherzigkeit wird nicht von dir weichen. Ein wunderbares Buch und wir haben nur begonnen, davon zu erzählen. Jesus sagt, ihr seid nun rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Und Paulus sagt, ich befehle euch dem Wort seiner Gnade an. Dem Wort, das Gott aus Gnaden gegeben hat, das uns seine Gnade zusagt und das uns Gnade spendet, wenn wir es zu uns nehmen.